Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ja, liebe Gemeinde, hier in der Christusbruderschaft und alle, die daran teilnehmen, wer wird schon gerne ermahnt? Ehrlich gesagt, ich kenne eigentlich niemanden, der das so richtig gerne hat. Mach endlich deine Hausaufgaben, räum dein Zimmer auf, konzentrier dich bei der Arbeit, hör endlich auf zu trödeln. Solche Sätze sprechen Eltern, Lehrer, Vorgesetzte, Menschen, die uns angeblich etwas zu sagen haben. Meistens haben ja solche Ermahnungen eher den gegenteiligen Effekt. Sie erzeugen in uns eher Widerstand. Wer mit einem pubertierenden Jugendlichen im Haushalt lebt, so wie ich, wenn ich nicht gerade hier auf dem Gelände bin, kann ein Lied davon singen. Ermahnungen erzeugen Druck, sollen sie offenbar auch. Und das kann zum Beispiel Gegendruck auf den Plan rufen. Wenn du das von mir verlangst, dann mache ich es erst recht nicht. Oder Gleichgültigkeit. Ist mir doch wurscht, was du von mir willst. Ich mache ja sowieso, was ich möchte. Oder wir fügen uns zähneknirschend. Wenn es unbedingt sein muss, dann tue ich dir halt den Gefallen. Oder wir reagieren mit schlechtem Gewissen. Wir fühlen uns ertappt, dass wir etwas nicht richtig gemacht haben, obwohl wir es doch nur recht machen wollten. Und dann fühlen wir uns schlecht. Auch keine gute Ausgangslage für das Handeln. Ermahnungen kommen meistens nicht so gut an. Unser Predigttext für heute Morgen ist ein ganzer Katalog von Ermahnungen, so wie ihn die Bibel das Neue Testament an verschiedenen Stellen kennt. Aber auch in dieser Zusammenstellung finde ich die Ermahnungen nicht ganz einfach zu nehmen. Wir hören sie aus dem 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel. Wir ermahnen euch. Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Tut dies, tut jenes, achtet hierauf und vergesst auch das andere nicht. Eine ganze Reihe von Ermahnungen und mittendrin ein paar Dinge, die für mich als Aufforderung eigentlich gar nicht so gut funktionieren. Betet ohne Unterlass zum Beispiel. Das könnte ich bestenfalls mit den Lippen tun, wenn mir nicht so recht danach ist. Aber ohne Unterlass, das kann ich mir kaum vorstellen. Und vielleicht noch schwieriger, seid fröhlich und seid dankbar. Wenn ich mich nicht so empfinde, dann kann ich ja nicht einfach auf Knopfdruck fröhlich sein oder dankbar. Das ist wie mit diesem Paradox, wenn man jemand aufträgt, sei spontan, dann kann man davon ausgehen, dass die nächste Reaktion, die kommt, gewiss nicht spontan ist. Was war da eigentlich los, habe ich mich gefragt in Thessaloniki, dass so eine lange Tirade an Ermahnungen überhaupt nötig war? Gab es einen Anlass? Ist was vorgefallen? War die Gemeinde in schlechter Verfassung? Das lässt sich gar nicht leicht beantworten, eigentlich nicht wirklich. Die Forscher haben geschaut und sind nicht dahinter gekommen, was in der Gemeinde los sein könnte. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit bei diesem ältesten Brief des Neuen Testaments wohl annimmt, dass er nicht von Paulus selbst stammt, sondern dass jemand anders sich in seine Tradition gestellt hat mit allerbester Absicht, so wie antike Schriftsteller es immer wieder getan haben. Es ist also ein eher stilisierter Brief, einer, der nicht so ganz konkret auf eine Gemeinde hinschreibt, sondern eher auf eine Situation. Es gibt aber eine Spur für mich, eine Spur des Hintergrunds, die mir einleuchtet. Es tauchen nämlich zum einen diese Gegensätze immer wieder auf, das Gute und das Böse und der Umgang mit Gewalt. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Und etwas später wird Gott als der Gott des Friedens auch angeredet. Nun hatte dieser Begriff Friede zur damaligen Zeit ja einen ganz besonderen Beigeschmack. Der römische Staat hielt mit Waffengewalt und mit einem enormen militärischen Aufwand die Pax Romana, den römischen Frieden im Reich, aufrecht. Es wurde zwar viel toleriert im Römischen Reich, aber in Bezug auf die Macht, da verstanden die Römer keinen Spaß. Wer die absolute Macht Roms und des Kaisers in Frage stellte, nicht anerkannte, der war verdächtig und gefährlich, das wissen wir. Der Friede war sozusagen ein äußerer Friede, ein äußerlich erzwungener Friede, gewissermaßen ein hohler Friede. Und in der Gemeinde, so lese ich das, soll es nicht so sein. Das Bedrohliche, das Böse soll nicht von uns Menschen ausgemerzt und unterdrückt werden. Das Böse soll eben nicht mit Bösen von Menschenseite vergolten werden. Die brutale militärische Ordnung, die im Reich herrschte, die keinen Widerspruch erduldete, die sollte sich nicht in den Gemeinden widerspiegeln. Vielmehr war in der Gemeinde, in den Gemeinden, bunte Vielfalt gefragt, Pluralität. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Die Gemeinde oder die mitlesenden Gemeinden waren ermutigt, prophetische Rede, prophetische Gaben in ihrer Vielfalt im Gottesdienst zuzulassen. Nicht zu viel zu reglementieren, nicht zu viel Sorge zu haben, dass es zu viele Inspirationen gibt, zu viele unterschiedliche Meinungen, zu viele Geistesgaben. Der Auftrag, alles zu prüfen und das Gute zu behalten, scheint sich spezifisch darauf zu beziehen, auf die prophetischen Gaben im Gottesdienst. Und die Ermahnung, die Schwachen und mitzutragen, die Ängstlichen zu ermutigen, das bekommt auf einmal einen ganz anderen Klang, finde ich. Nämlich gerade die zu ermutigen, die sich schwer tun mit dieser Vielfalt. Gerade die zu ermutigen, die sich schwer tun, damit Gegensätze auszuhalten oder die dazu neigen, etwas, was ihnen nicht entspricht, niederzudrücken. Gerade die soll man, um die soll man sich kümmern, geduldig. Man soll sie mitnehmen, wie wir heute so sagen. Der Shalom Gottes, die Irene Jesu Christi, sein Friede, ist größer und umfassender als diese äußere, brutale, militärische Pax Romana. Die Gemeinde soll eine andere Ordnung haben als das Reich im Außen. Sie soll anders mit Macht umgehen und eine innere Orientierung durch den Geist haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind verschiedene Gemeinschaften entstanden. Die Christusbruderschaft gehört dazu. Sie sind wohl entstanden, weil die Erfahrung da war, dass die äußere staatliche Macht moralisch und auch sonst völlig zusammengebrochen war. Es war so eine Brutalität, so eine Unmenschlichkeit sichtbar und spürbar, dass es geradezu nach Gegenentwürfen geschrien hat, gerufen hat. Und so entstanden diese Gemeinschaft und viele andere auch, die sich einer anderen Wirklichkeit verpflichtet wussten, nach anderen Spielregeln leben wollten als die Welt. Und so verbindet, finde ich, die Anfänge der Christusbruderschaft die Gemeinde hier in Thessaloniki, die ebenfalls versucht, anders zu leben, in einem anderen Geist, als ihr Umfeld. Gott sei Dank ist unsere gesellschaftliche und politische Situation anders, sehr anders heute. Und trotzdem ist es gut, wach zu sein, glaube ich. Wach zu sein und uns zu fragen, nach welchen Werten leben wir zutiefst und wollen wir leben? Wie weit wollen wir Teil dieser Gesellschaft sein? Und wo ist es auch gut, nicht mitzuspielen, nicht mitzuschwimmen, sondern modellhaft, zeichenhaft andere Wege zu gehen, immer wieder neu? Das wirft diese Rede aus dem Thessalonicher Brief für mich als Frage auf. Und noch etwas anderes wirft sie auf, nämlich die Frage, wie viel Unterschiedlichkeit wollen Sie zum Beispiel als Gemeinschaft eigentlich feiern und sich leisten? Und wie viel Gemeinsamkeit ist nötig? Das ist so ein Bild. Bei unserem allerersten Tag, Dienstag vor 2 Wochen, bekamen meine Frau und ich einen wunderschönen, dicken Blumenstrauß überreicht hier von der Gemeinschaft aus dem Klostergarten. Bunte Vielfalt, pralles Leben. Und eine Schwester von Ihnen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, kommentierte, ja, so sind wir, so unterschiedlich und so vielfältig. Und mir ging es durch den Kopf, ja, und alle in einem bunten Strauß beieinander. Nochmal zurück zu unserer Mahnrede aus dem Thessalonicher Brief. Eine lange, lange Liste. Seid geduldig, seid dankbar, verachtet nicht, prüft, tut dies, meidet, tut dies nicht. Nach 8 langen Versen kommt endlich mal etwas anderes. Ein Wunsch. Der Geist, der Gott des Friedens, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, heißt es da. Und dieses Wort ist für mich ein Schlüssel zum Verständnis des ganzen Abschnitts. Das ist der Zielpunkt aller dieser Ermahnungen. Geheiligt werden, durch und durch, durchtränkt werden, getränkt von Gottes Frieden. Zu erleben, ich bin heil, ich bin ganz im Sinne Gottes, ganz im Einklang mit mir, mit meinem Leben, zutiefst hineingenommen in das göttliche Geheimnis, in die Liebe, jede Pore von mir atmet den Frieden Gottes und gibt ihn weiter. So könnte Heiligung aussehen. Ich verstehe unseren Brief so, wir sind gerufen, solche Erfahrungen zu bewahren, uns immer wieder mit ihnen zu verbinden, mit so einem Zustand des Friedens zum Beispiel, damit unser Geist, unsere Seele, unser Körper unversehrt bleibt bis zum Kommen des Herrn, wie es hier heißt. Ja, wenn es so ist, dann verbinden wir uns doch gleich einmal mit so einer Erfahrung. Ich lade Sie ein, sich zu erinnern, wenn Sie es nicht ohnehin schon getan haben, sich zu erinnern an einen Moment, an eine Zeit, wo Sie sich geheiligt, heil gefühlt haben, verbunden mit Gottes Frieden, Gottes Geist. Vielleicht erinnern Sie sich ganz speziell an einen Ort, eine Zeit, an Menschen, an Umstände. Vielleicht war es ein ganz besonderer Moment. Vielleicht waren es auch viele unterschiedliche Ereignisse, Situationen. Dann wählen Sie eine aus. Und ich verbinde mich jetzt einfach mit dieser Erfahrung, so gut ich kann. Ich verbinde mich mit ihr und frag mich zuerst, kann ich mich erinnern, wie sich das körperlich angefühlt hat, diese Erfahrung von Heilsein, von Ganzsein, von Frieden? Wie hat sich das in meinem Körper ausgebreitet? Gab es vielleicht ein Körperteil, ein Organ, wo ich das besonders verdichtet erlebt habe? Die Brust, die sich plötzlich frei angefühlt hat, die Schultern, von denen eine Last genommen wurde, der Atem, der fließen konnte vielleicht. Wo habe ich das körperlich gespürt? Vielleicht war ich auch einfach krank und schwach und habe mich getragen gewusst. Ich frage mich auch, wie ging es meinem Geist bei dieser Erfahrung? Mein Geist, ist er vielleicht zur Ruhe gekommen? Hatte ich vielleicht ganz klare Gedanken, eine Inspiration? Oder ist mein Geist besonders weit geworden? Oder ganz etwas anderes? Und schließlich frage ich mich, ob ich mich an den Zustand meiner Seele erinnern kann bei dieser Erfahrung. Vielleicht war es ein Erleben von Heilsein, von Frieden. Tief in mir, eine große Tiefe. Vielleicht ein Empfinden von Verbundensein. Oder von Zustimmung, von Ja. Ja zu allem, was ist in mir und um mich. Wir verbinden uns mit einer Erfahrung von Heilsein und Frieden. Wir bewahren sie uns im Herzen und wir danken Gott dafür. Ein letztes. Ich konnte in diesem Sommer 2 Wochen lang Exerzitien machen in der Tradition des Herzensgebets. Viel Stille gehörte dazu, aber auch sehr viel Singen. Das war eine Besonderheit dieser Exerzitien. Wir haben ganz viel gesungen, immer wieder den Namen Gottes gesungen, uns ihm hingegeben, uns in ihn eingeschwungen, uns ihm überlassen. Und die Exerzitienleiterin, eine der Exerzitienleiterinnen, hatte eine ganz besondere Gabe. Sie konnte spüren, wenn wir in der Gruppe nicht ganz bei der Sache waren. Wenn unsere Gedanken abschweiften, wenn unser Herz sich verabschiedet hat und unser Mund nur so mechanisch vor sich hingesungen hat. Keine Ahnung, wie sie das gemacht hat. Ich nehme an, sie hat irgendwie die Stimmung im Raum gespürt und eine besondere Schwere oder ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, für mich hat es immer gestimmt, wenn sie es angesprochen hat. Und wenn das geschah, dann hat sie das Singen abrupt unterbrochen. Stopp, sagte sie, ihr seid nicht dabei. Es geht ja gar nicht darum, dass ihr an irgendwas Besonderes denkt. Es geht nicht ums Gestern und nicht ums Morgen, nicht mal ums Heute. Es geht um das Jetzt. Und ihr müsst euch nicht besonders toll vorkommen, ihr müsst Gott nicht irgendwas zeigen von euch, wie besonders ihr seid oder wie fromm oder gut oder was. Es geht einfach nur darum, dass ihr jetzt, so wie ihr seid, vor Gott seid. Ganz und gar. Und ihm alles schenkt. In diesem Namen, den wir miteinander singen. Dort alles hineinfließen lassen. Und sonst gar nichts. Lasst die Kontrolle los, hört auf, irgendwas sein zu wollen. Seid einfach, was ihr seid. Schenkt euch und schaut, was passiert. Sprach's und ließ uns weiter singen. Und wir schauten, was passierte. Sie ermahnte uns. Sie ermahnte uns und erst im Nachhinein fiel mir auf, diese Ermahnung hat überhaupt gar keinen Widerstand in mir erzeugt. Es war nämlich erstaunlich. Sie ermahnte uns, sie ermahnte mich, indem sie mich daran erinnerte, an etwas, was ich ja so unglaublich lieb hatte. Wie gut es mir tat, daran erinnerte sie mich, mich ganz und gar Gott zu überlassen, wenigstens für ein paar Augenblicke. Sie erinnerte mich an diesen Frieden, dieser sich ausbreiten konnte, wenn ich endlich mal aufhörte, mein Leben im Griff und in der Hand haben zu wollen. Sie erinnerte mich an die Empfindung, wie es ist, wenn ich ganz und gar sein darf, Kind Gottes, so wie ich es bin, ohne es irgendjemand recht machen zu müssen. Sie erinnerte mich daran, wie schön es ist, wenn die Dankbarkeit einfach nur fließen kann. Sie erinnerte mich daran, wie es ist, wenn ich Teil dieser großen Liebe bin, einfach nur ein Teil, die sich in sich selbst hineinnimmt und alles, was mich umgibt. Eine Ermahnung, die keinen Widerstand hervorruft, eine ermunternde Aufforderung, mich zu erinnern mit dem Guten, das ich schon erlebt und erfahren habe in meinem Leben. Ich glaube, das brauchen wir. Wir alle immer wieder. Amen.